Hart gecheckt. Der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Hart gecheckt, dem OVB Star Bulls Podcast. Mein Name ist Thomas Neumeier von der OVB Sportredaktion. An meiner Seite Marinus Obermeier, der Redakteur der OVB Sportredaktion. Und wir haben heute den zweiten Teil unseres Gesprächs mit Philipp Grubauer, dem Rosenheimer Torhüter in der National Hockey League. Im ersten Teil hat er mit uns gesprochen über die Weltmeisterschaft in Tschechien, bei der er für das deutsche Team im Einsatz war und ins Viertelfinale gekommen ist. Wir haben gesprochen über seine Saison in der NHL bei den Seattle Kraken und über die Saison der Star Bulls Rosenheim in der DEL 2. Eine Folge, die immer noch abrufbar ist und bei der es sich reinzuhören lohnt. Aber reinhören lohnt sich natürlich auch jetzt im zweiten Teil des Gesprächs mit Grubi. Und da sprechen wir über seine Laufbahn, über seine Karriere und wie sich das alles entwickelt hat. Vom kleinen Knirps zum großen NHL-Torhüter. Und wir wünschen viel Spaß beim Reinhören.
Wie bist du denn auf Eishockey gekommen, Herr Sportler?
Ja, gute Frage. Muss ich mal zurückdenken. Nein, der Papa, der hat früher auch lang gespielt, oder bis er 16, 17 war. Und dadurch, dass halt Rosenheim Eishockey-Stadt ist, meine Eltern, die waren immer im Eishockey, die Mama hat mich dann immer mitgenommen zu den Spielen. Ich habe dann damals auf dem Waldsee bei uns als Eishockey oder als Schlittschuhlaufer gelernt.
Mama hat mich immer mitgenommen. Der war damals nicht zurückgefahren,
Sind wir immer nach der Schule, nach dem Kindergarten am Waldsee gegangen. Ja, und dann, glaube ich, mit drei war ich dann Laufschule und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Ja, aber hat unglaublich Spaß gemacht.
Jetzt darf ich gleich noch nachfragen, weil du sagst, mit drei angefangen. Ja. Ich habe das irgendwie so aus der Schweiz, aus dem Nachwuchsprogramm gelesen, dass die Torleute mit die besten Schlittschuhläufer sind. Ist das so bei dir dann auch
dadurch so entstanden? Ich habe mir immer gesagt, ja, dass die besten Schlittschuhläufer sein müssen, weil du hast ja so viel Zeit auch und es wiegt ja dann doch was. Ich weiß jetzt gar nicht in Kilo, aber ich wiege 190 Pfund und mit Ausrüstung 245. Also ich weiß nicht, wie man es jetzt umrechnet.
Das wiege ich ohne Ausrüstung.
Nein, aber du musst ja dann dementsprechend auch bewegen und du schwitzt ja dann. Und ja. Wenn du nicht gescheit Schlittschuh laufen kannst im Tor, dann fallst du ja bloß rum. Und wenn je schneller die Geschwindigkeit erwert, dann hast du ja keine Chance.
Wieder aufkommen.
Genau. Und ich habe früher als Verteidiger, dann habe ich mal gewechselt, Verteidiger, Torwart. Aber alle die ganzen, wie haben wir es denn damals genannt, die Powerskating-Kurse immer alles als Torwart mitgemacht, Torwartausrüstung und vorm Eistraining immer 20 Minuten, 10 Minuten nur Schlittschuh gelaufen, ohne Scheibe, sondern wirklich das trainiert und das ist ja, glaube ich, heute noch so.
Wie viel Kilo verlierst du, wenn man Pro-Spiel?
Also,
oder wie viel Flüssigkeit?
Ja, zwischen 8 und 12 Pounds.
Ah, okay.
Also 2 bis 4 Kilo Flüssigkeit, 2 Kilo mit Sicherheit. Ja. Bei der WM war es extrem heiß. Also das Eis und die haben ja jetzt nicht die Kühlanlagen, die wir in Amerika haben.
Schon Mai, gell?
Ja, Mai und dann hat es draußen. Da haben wir eh noch Glück gehabt, weil da hat es einmal 2 oder 3 Tage 30 Grad gehabt oder 28 Grad. Und dann, wenn du um 12 Uhr Spiel hast, um 4 Uhr Spiel hast und um 8 Uhr Spiel hast, dann war es in der Halle so heiß und dann hast du beim Ozean hast schon geschwitzt.
Okay.
Ja, bei der WM war es extrem, da ist ja dann das Eis sehr warm und dann, wenn das Eis warm ist, dann musst du mehr Energie aufwenden, damit du von A nach B kommst. Als Torwart kannst du überhaupt nicht rutschen. Sehr anstrengend.
Kommen wir zurück zum Start der Karriere. Du hast in Rosenheim angefangen. Mhm. Die Rosenheimer Torwartschule ist ja bekannt. Wie war das denn bei dir?
Ich war, bis ich 6 war, draußen. Habe Fake gespielt oder habe mehr so Schlittschuhläufer gelernt und dann haben sie mich ins Tor lassen und dann war der Trainer weg und dann bin ich, glaube ich, am nächsten Tag der Erste gewesen, der im Tor war und seitdem war ich mit 6 war im Tor. Ich habe dann immer nur bis 14, wenn wir gegen andere Mannschaften gespielt haben, habe ich als Verteidiger mitgespielt und irgendwann, und dann, wenn wir gegen andere gespielt haben. Dann habe ich wieder ins Tor gewechselt. Aber das war für mich auch irgendwo her wichtig, als Spieler das zu sehen, wie schaut das aus, wenn ich auf den Torwart komme. Und vielleicht habe ich ja dadurch ein bisschen mehr einen Vorteil gehabt. Wie sieht der Spieler die Situation, wenn ich jetzt auf den Torwart schieße? Und mir hat das immer Spaß gemacht, als Torwart, auch mit 6, immer Street-Hockey im Tor gewesen. Und für mich war das wichtig, dass ich da hinten eine tragende Rolle oder wirklich eine wichtige Rolle spiele, weil wenn der Torwart halt einen schlechten Tag hat, dann kannst du eine geile Mannschaft haben, aber dann verlierst du doch irgendwie, wenn von 5 Schüsse 4 hineingängen so ungefähr. Und bin dann auch mit 14, 15 halt über die DNL dann auch zur ersten gekommen, habe dann nur die Playdowns mitgespielt, die wo dann damals auch für uns sehr, sehr wichtig waren als Verein. Und dann bin ich in Kanada gedraftet worden, bin dann auch sofort rübergegangen mit 15 nach Belleville.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, ab wann hast denn du gemerkt, das kann bei dir hinausgehen?
Ja, gemerkt, da hat es jetzt keinen Zeitpunkt gegeben, aber ich habe ja immer hochtrainiert. Ich war dann mit den 81er, habe ich hochtrainiert, dann mit den 90er, war ich wirklich den ganzen Tag nur im Eisstellen. Und das hat dann damals schon angefangen mit 8 oder 9. Also das war nicht irgendwie dann später erst, sondern das war schon ziemlich früh. Und ich darf jetzt nicht sagen, dass da einen Zeitpunkt gegeben hat, wo ich das realisiert habe, aber wenn du halt dann auch drei, mit den 81er dann mittrainiert hast, ein paar Altersstufen her, dann war das schon ziemlich ernst. Und dann über den BV, also dann das erste Mal Nationalmannschaft, würde ich mal sagen, so ein bisschen realisiert, oder könnte ein bisschen mehr draus werden, aber da war ich ja dann schon älter. Mhm.
Du hast die Nationalmannschaft schon angesprochen, in der U17 bist du zur World Hockey Challenge nominiert worden. Ja. Einer deiner Mitspieler damals war Norman Hauner. Ja. Kann man sich da noch zurückerinnern?
Boah, das ist schon wieder so lange her. Ja, natürlich, das war damals in London. Das hat das Ganze so ein bisschen in Farbbewegung gesetzt, oder das Turnier. Die Amis, glaube ich, haben wir 4-2 damals, entweder 4-2 gewonnen oder 4-2 verloren, aber richtig gut gespielt. Und dann sind auch die Scouts von drüben, von der Juniorenliga, so ein bisschen aktiv waren und haben das auch gesehen, und so ist das dann auch bei mir losgegangen. Durch das Turnier bin ich eben drüben reingekommen.
Was bedeutet es denn für dich, einen Adler auf der Brust zu haben?
Ja, also große Ehre für mich. Das passiert ja auch nicht oft, wenn wir drüben in die Playoffs kommen. Also ich fahre nicht jedes Jahr zur WM, und das ist natürlich eine Ehre. Und wenn sie mich einladen und dabei haben möchten, dann bin ich immer, wenn es passt, immer sofort dabei. Also Ehre, und oft kann ich auch nicht spielen, und ich werde nicht mehr oft dabei sein. Also irgendwo ist dann auch die Altersgrenze dann erreicht, und dann muss es für einen jungen Spieler gibt es dann die Chance. Aber ja, nein, für mich ist das nach wie vor ein Highlight meiner Karriere, weil wir haben ja dann auch früher immer Olympische Spiele und Nationalmannschaft angeschaut, und wir haben ja NHL eigentlich nie gesehen. Und sehr wichtig.
Ja, in der Saison 2007-08 war es dann, wo du dein Profidebüt gegeben hast, mit 16 Jahren, Oberliga.
Ich auf Bayern.
Ja, genau. Auswärts.
Wie ist denn so das Gefühl, wenn der Trainer auf einmal sagt, ey, halt spielst?
Wir haben letztes Mal erst drüber geredet, weil beim Pat in Maxl Rohr war. Und haben sie drüber geredet, über die Playdowns und wie das eigentlich damals war. Und ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich überhaupt spiele. Ich bin dann mit dem Bus, glaube ich, mitgefahren, weil ich da... Ich glaube, der Robert Hase war verletzt, und haben sie gesagt, dann ist der Franz, glaube ich, 10 Minuten davor in die Kabine gekommen und hat so gesagt, du spielst. Okay, passt. Aber dann war ich schon so mit dem Kopf dann in der Spielvorbereitung, dass ich das dann auch gar nicht mehr,
keine Zeit zum nervös werden, oder?
Ja, da habe ich mir total in den Tosen geschossen, aber sobald du dann auf dem Eis bist, ist ja dann auch wieder Business. Aber war damals, da habe ich mir gedacht, boah, das gibt es ja gar nicht. Jetzt stehe ich da. Da war ja die Halle damals auch voll. Da haben sie noch offen gehabt an die Seiten, glaube ich. Ja. Und habe mir gedacht, boah, also ja, langes her. Und dann ist es ja dann gleich weitergegangen mit den Playdowns.
Das war nochmal eine ganz andere Geschichte. Rosenheim vor dem Abstieg aus der Oberliga wieder zurück in die Bayernliga. Ja. Und der 16-jährige Philipp Gruber hat alle 7 Play-Down-Spiele gemacht. Es war Gigapassa, das muss man sich heute vorstellen. Alle 7 Spiele, es ging also quasi ins 7. und entscheidende Spiel und das dann mit einem Shutout beendet.
5-0. Ja, war eine geile Zeit, also muss ich sagen. Also vielleicht sehr, sehr aufregend für den Fan und auch für uns Spieler teilweise. Aber wenn man so zurückblickt, war es genau das Richtige, was der Verein vielleicht braucht hat. Weil wir sind dann doch drümbeln und dann ist es aufwärts gegangen. Wenn du jetzt da absteigst, dann wäre es...
Aber ja, da als 16-Jähriger im 7. entscheidenden Abstiegsrundenspiel drinsteht?
Als 16-Jähriger, da denkst du da an das gar nicht. Da willst du einfach nur die Spiel gewinnen, aber da denkst du ja gar nicht, um was da im Moment geht oder um was da wirklich alles an der Leine hängt. Und wir haben ja letztes Mal darüber geredet, Maxl Rohr, wer alle mitgespielt hat. Gell? Also, ja, ja. Die Namen haben wir dann mal versucht aufzuzählen. Der Mondi war ja dann auch noch
Legende.
Bei ein paar Spiele dabei und ja, war geil.
Ja, danach ging es dann nach Kanada. War das so der große Traum von dir
damals? Genau, ja, danach ging es nach Kanada. Ich habe mir immer gedacht, ja, wenn das in Kanada nicht funktioniert, dann kannst du wieder zurückkommen und dann kannst du Oberliga oder auch DEL oder irgendwas spielen, aber der Weg oder der leichtere Weg, wo du auch in die NHL dann kommst, ist ja dann doch über Kanada, weil wenn man zu dem Zeitpunkt geschaut hat, wie viele Spieler aus der kanadischen Juniorenliga auch dann gedraftet worden sind in der NHL und das dann so verglichen hat, mit wie vielen Spieler aus der DEL komplett rübergekommen sind, dann war der Weg über die DEL oder über die europäische Liga eigentlich zu schwer oder fast nicht machbar. Mhm. Und deswegen habe die Schule fertig gemacht. Meine Eltern haben auch gesagt, du musst die Schule fertig machen und dann kannst du machen, was du willst. Und die wird gescheit fertig gemacht und habe ich fertig gemacht, Abschluss dann gemacht und dann sofort drüber und habe da nichts bereut. Und natürlich war es am Anfang ein bisschen schwer, rüber zu kommen in ein Land, wo du jetzt vielleicht nicht ganz so viel verstehst. Ich habe ein bisschen braucht, auch da in das Englische mit rein zu kommen. Aber ich habe Glück gehabt, weil der Uwe Grupp, der war so ein bisschen Trainer, dem Saison, der Björn, der war mit mir in der Mannschaft und die haben mir da immer mit viel Sachen weitergeholfen, die waren ja dann vor Ort und Sachen übersetzt, also das hat das Ganze alles ein bisschen erleichtert.
Wie muss man sich das vorstellen, dass man da rüber wechselt? Du bist dann gedraftet worden von der Juniorenliga, ja. Wie laufen da die Gespräche mit dem Verein ab? Hast du da schon einen Berater gehabt oder läuft das über irgendeinen Agenten?
Ja, damals habe jetzt ich nicht die Gespräche geführt, sondern das war dann über den Agenten, also Jaro Thuma, und der hat dann drüben in Amerika meinen Agenten oder meinen jetzigen Agenten, seitdem ich schon seit 15 Jahren oder über 15 Jahren bin, Alan Roy, sein Partner da. Und der Al, den haben sie dann angerufen bei den Vereinen und wirklich losgegangen ist, erst nach dem U17-Turnier in London, wo wir vorher drüber gesprochen haben. Dann haben sie bei ihm angerufen und dann haben halt 5 oder 6 Vereine, haben halt gesagt, sie wollen, aber das läuft halt dann ab wie beim NHL-Draft. Also da zeigt halt dann einer aus der Quebec-Liga. Es gibt ja 3 Ligen, die Western, genau, die Ontario und dann die Quebec. Und jeder darf halt dann ziehen. Und ich hätte am Anfang eigentlich zu komplett anderen Mannschaften hinkommen sollen. Und wie halt dann plötzlich mein Name auf Belleville gekommen ist, habe ich einen LO-Grafer, er hat angerufen und dann hat er gesagt, ja, keine Ahnung, also die haben jetzt da gezogen, die haben ja nicht mit uns geredet, also die haben wir gar nicht auf dem Radarschirm gehabt, und aber super Mannschaft ist auch der Uwe dort.
Es war, glaube ich, ganz gut von der Sprache, weil wenn du in der Quebec-Liga, dann hättest du, glaube ich, sehr viel Französisch gehabt.
Genau, also nein, warst halt direkt oder außerhalb von Toronto, zwischen Toronto und Ottawa, von der Sprache her auch überragend. Jetzt, wenn es halt drüben halt eine geklappt hätte, dann nimmst du halt nochmal Englisch, also richtig mit heim, und kannst du dann in Europa oder in der DEL dann beweisen, aber von der Sprache war es geil. Mhm. Hat ein bisschen gedauert, viel Fernsehen geschaut, viel in der Kabine die Jungs zugeschaut, weil du ja in Deutschland und in der Schule mehr das Grammatikalische dann lernst und du kannst wirklich keinen Satz oder kannst nicht bilden, aber halt so richtig reden lernst nicht.
Startgewinn in der Kabine und viel zugehört,
ja, oder? Dann schauen sie dich an, was hast denn du gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Also hat das ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich auch schon fließend in Englisch und denke eigentlich komplett alles auf Englisch. Also
Aber du hast ein bisschen den kanadischen Einschlag, oder? Vom
ja,
Slang her?
Ja, also wenn ich drüben mich mit einem unterhalte, dann meinen sie, wo bist denn du her, Kanada? Dann sage ich, nein, ich bin Deutscher. Und dann, wenn sie mir ein bisschen reden hören, dann kriegen sie es schon wieder. Dann hören sie den Akzent schon raus. Aber am Anfang meinen sie alle, ich bin aus Kanada. Ja.
Französisch auch schon aufgeschnappt, oder?
Nein, also da die lerne, aber ist zu schwer für mich zum Lernen. Leider nicht.
Du bist von Belleville dann zu den Kingston Frontenacs gewechselt. Ein Glücksfall, denn es war der erste Titel dann für dich, oder?
Ja, war mit Windsor. Also ich war vorher
mit Windsor. Mit Windsor Spitfires,
ja, genau. Entschuldigung. Ja, nein, passt. Nein, Windsor waren wir dann und Belleville das erste Jahr war gut. Also da habe ich jetzt auch nicht viel, oder habe ja ein bisschen was gespielt, aber jetzt nicht viel. Da haben wir Mike Murphy noch gehabt, heute des Jahres zuvor. Carolina gedraftet damals und dann war mein letzter Platz eigentlich und dann bin ich nach Windsor zum ersten gekommen, erstplatziert und da sind wir durchmarschiert und haben alles gewonnen, also den Ligatitel und dann auch den kompletten Memorial Cup und dann haben sie mich, aber wie ich hingekommen bin, habe ich schon gewusst, dass ich bloß bin für den Cup Run, weil sie Jack Campbell schon unterschrieben gehabt haben und dann haben sie mich nach Kingston weiter verfrachtet, also das war dann die dritte Mannschaft so quasi in 3 Jahren in der Juniorenliga. War ein bisschen ungewohnt, den Anruf da zum kriegen, hey, du packst jetzt deine Sachen, du musst in 4 Stunden in Windsor sein, spielst für eine andere Mannschaft, bist bei einer anderen Gastfamilie plötzlich.
Ist das für einen jungen Burschen auch schwierig.
Ja, war am Anfang nicht ganz so leicht, bin dann auch mit einem Spieler zum Glück rüber, mit dem ich schon in Belleville gespielt habe. Sind wir beide nach Windsor getradet worden, aber das gibt es ja in Deutschland nicht, dass jetzt der Verein anruft oder der Manager vom Verein und sagt, du spielst jetzt nicht mehr in Rosenheim, sondern du hast jetzt 4 Stunden Zeit, dass du nach Berlin aufkommst, also der Flug geht in einer Stunde und musst dich halt an einer komplett neuen Stadt, Gastfamilie gründen, die wo du noch nie gesehen hast und dann nach Kingston.
Also wie zählt man sich da wieder hoch? Wenn das ist ja erst einmal wahrscheinlich ein brutaler Schlag, oder?
Ja, am Anfang habe ich mir gedacht, boah, also jetzt da alles auf zum Geben oder zum Lösen oder alles auf zum Backeln, aber dann natürlich, wenn du siehst, Windsor, gell? Also ich war nicht Erster, du hast die Chance zum Gewinnen, geil, sofort. Und dann nächsten Tag in der Mannschaft auch oder dann gleich ins Training und die Mannschaft, die nimmt die auf. Das sind ja dann doch alle Spieler irgendwo von anderen Provinzen und von der Western Liga zum Beispiel rübergekommen. Also von daher haben die dasselbe Prozedere eigentlich gehabt.
Du hast den Memorial Cup schon gesprochen, einen Titel hast du geholt. Schau dir ganz Kanada drauf oder auf dieses Turnier, wie ist denn das damit zum Spielen?
Ich glaube, eine der schwierigsten Trophäen zum Gewinnen, weil so viele Mannschaften ja mitspielen, du hast ja 3 Ligen, du musst erst einmal deine eigene Liga gewinnen und Meister werden und dann hast du erst einmal die Chance, dass du reinkommst und den Memorial Cup dann spielst. Und wie du gesagt hast, ja, ganz Kanada schaut drauf. Wir haben ja damals auch in Windsor waren wir immer ausverkauft, glaube ich, mit 12.000 Fans in der Juniorenliga. Und da für 15-, 16-, 17-Jährige, 18-Jährige ist das natürlich eine Hausnummer. Und da schauen also läuft er die ganze Zeit im Fernsehen. Und die Qualität, die von den Spielern aufs Eis gebracht wird und auch gespielt wird, bereitet dir dann wieder so vor auf die NHL. Also natürlich NHL und AHL ist dann nochmal ein Stück schneller, aber wie die Jungs jetzt mittlerweile spielen und was das auch damals bei uns für Tempo war und wer er mitgespielt hat und wer jetzt in der NHL ist, war schon sehr, sehr viele Spieler, die da mitgekommen sind.
Die Playoff-Bilanz von Windsor in dem Jahr, 16-1-1.
Das war ja, 16-1-1?
War ja ein gigantischer Lauf. Heißt zumindest auf Elite-Prospekt.
Ja, ich glaube, dass wir 3-0 gegen Kitchener hinten waren in der zweiten Runde.
Ah, dann passt das nicht ganz von der Statistik.
Nein, das geht nicht, weil wir haben mal, an das kann ich mich noch erinnern, erste Runde durchmarschiert, zweite Runde waren wir gegen Kitchener haben wir gespielt und da waren wir gleich mit 3-0 hinten und dann im vierten Spiel waren wir auch zweiten Drittel 2-0 hinten und dann haben wir eine Ansage gekriegt vom Boss und vom Head Coach. Und dann sind wir wirklich 4 Spiele gewonnen, durchmarschiert und dann haben wir gegen Barry das nächste Spiel oder die nächste Serie dann gespielt und haben dann auch gewonnen. Aber im Memorial Cup, da haben wir 9-1 gewonnen, dann das zweite Spiel 9 oder 6-1 und dann 4-3, da war es dann schon wurscht, im Finale dann auch 9-2 oder so. Also
durchmarschiert.
Und die, wie wir dann auch gehabt haben als Spieler, Also wenn man das aufzählt, sind jetzt auch alle Topstars in der NHL, die oder 5 oder 6, wo wir dabei gehabt haben. Und das, ja, geile Mannschaft.
Taylor Hall, oder?
Taylor Hall, Cam Fowler, Ryan Ellis,
Zach Kassian,
Adam Henrik. Also ein paar spielen ja dann doch noch.
Ja.
Auch noch sehr erfolgreich. Adam Henrik, der ist jetzt auch in Edmonton, Kollege genau. vom Leon.
Ja, aber Zeit. Die Jungs haben noch keinen Stanley Cup gewonnen.
Nein.
Das ja. hast du ja davor aus.
Ja, nein, hoffentlich gewinnen sie den. Also es wär schon auch geil für Edmonton.
Du bist ja dann 2010 auch von Washington gedraftet worden. Mhm. NHL-Traum wird wahr. Wie hast du das erlebt, diesen Tag und diesen Draft?
Mein Draft war ja damals in L.A., aber es war halt einfach zu weit darüber zum Fliegen und das Ungewisse, dann zirkt dich keiner, dann fliegst du mich, dann hockst du da 3 Tage rum. Haben wir gesagt, bleiben wir da warm, und das war dann eigentlich dasselbe Prozedere, das wo wir bei dem Junioren-Draft gehabt haben. Du kriegst halt vorher, du spielst halt die Junioren, die 3 Jahre Juniorenliga, und da sind halt auch Scouts da, also Talentscouts, die wo ja jedes Spiel eigentlich anschauen. Du bist halt immer unter Beobachtung, und dann melden sie dich halt ab und zu mal beim Agenten und lassen halt so durchsickern, ja, wir sind interessiert. Und dann hat es halt auch geheißen, 2 oder 3 Mannschaften da, Runde 2 machen wir. Dann hat es ein bisschen länger gedauert, und dann plötzlich aus dem Nirgendwo ist halt dann auch Washington gekommen, und hat mich ja dann sehr gefreut und war sehr überraschend. Aber ich war damals daheim, wir haben einen Garten, wir haben grillt, wir haben draußen im Garten einen Fernseher aufgebaut, und dann haben wir halt den Draft angeschaut und so mitverfolgt, und du musst ja dann immer alle 15 Sekunden klickst auf die Update-Leiste, dann kommt wieder ein neuer Name rein, und dann so haben wir das verfolgt mit der Familie, ja. Und dann Washington hat angerufen, George McPhee war das damals, der GM, hat angerufen, und dann ja, haben wir sie so vorgestellt bei Washington, und dann ist er dann schon ziemlich schnell losgegangen, weil im Juli das Camp dann auch war, das Development Camp. Also ich habe dann auch gleich gesagt, komm zu mir. Dann war ich, glaube ich, eine Woche später im Flugzeug gehockt und bin umgeflogen.
Hm. Die werden ja dir dann erklärt haben, was sie für einen Plan mit dir vorhaben, denke ich mal, oder als Junge?
Nein, jetzt eher nicht. Also die haben mich gedraftet. Es sind ja dann mehrere Spieler, die wo in dem Draft waren. Wir waren dann, glaube ich, 5 oder 6. Haben dann das Camp gemacht, und du musst ja dann auch erst einmal, dann bin ich noch mal ein Jahr zurückgegangen, Juniorenliga, und dann musst du ja durchkämpfen, und die haben dann schon gesagt, du fängst jetzt erst einmal in der East Coast League an. Mhm. Also das war schon der Plan, aber du musst ja dann hocharbeiten. Aber ja, von denen war der Plan East Coast Liga und dann AHL. Natürlich haben die irgendwo einen Plan internally geschmiedet, dass halt der Zeitraum halt so ist, und beim Torwart, die Ausbildung beim Torwart dauert halt dann doch ein bisschen länger. Aber East Coast League, oder ich bin dann noch ein Jahr Junior gegangen, East Coast League, war es auch der Halbi und Neuwelt und viele Torhüter, die wo auch bei Washington in der NHL dann auch gespielt haben, durchlaufen haben.
Ja.
Und genau.
Was nimmt man denn aus diesen Ligen mit? Gibt es da Eigenheiten, oder sind die alle relativ gleich?
Also ich würde mal sagen, die East Coast Liga war eine ganz wilde Liga. Katastrophales Eishockey, aber ich bin da so ein bisschen, hab das Profi werden so ein bisschen mitgekriegt oder gelernt. Wir sind das erste Mal, wie ich runtergekommen bin, waren wir 19 Tage oder 20 Tage im Bus gehockt. Wir haben so einen Schlafbus gehabt, und wir sind dann um 11 Uhr auf die Nacht von South Carolina immer losgefahren, sind komplett durch die Nacht gefahren, in einer anderen Stadt um 10 Uhr in der Früh angekommen, haben trainiert, sind dann ins Hotel, haben geschlafen, und dann haben wir gespielt, und nach dem Spiel sind wir wieder weitergefahren. 12, 13 Stunden, und am Anfang war es echt brutal zart, aber da bist du so ein bisschen, wie verhältst du dich mit deinem Körper, wie gehst du mit dem um. Die Anzahl an Spiele war dann auch Umstellung, und dann ist es so weitergegangen, dann kriegst du den ersten Call-up zur AHL, dann spielst du da oben dieselbe Nummer, da sind halt die Wege dann nicht so weit. Wir sind damals von South Carolina nach Chicago gefahren mit dem Bus, das sind ja Weiten. In der East Coast Liga ist ja unglaublich, aber dann in der AHL ist alles ein bisschen höheres Tempo, mehr im Profibereich, du hast mehr Spieler, die wo aus der NHL vielleicht mal gespielt haben, die dann doch ein paar Spiele in der NHL gehabt haben, und dann wird die Qualität und dann das Spiel gleich ganz anders. Und aus jeder Liga kannst du irgendwas mitnehmen, aber du wächst ja selber als Spieler oder als Torhüter mit jedem Jahr eigentlich. Und auch je älter du wirst, mehr Erfahrung. Spiel hat sich auch verändert über die Zeit. Also die Spiel ist nicht mehr das, was mal war vor 10 Jahren oder vor, wie ich mein erstes NHL-Spiel gemacht habe.
Also. Da kommen wir vielleicht noch mal kurz dazu. Machen wir noch schnell die Statistik durch, sage ich jetzt einmal. 2012, 2013 hast du deinen ersten NHL-Einsatz gehabt für die Capitals. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, wo ich den Anruf gekriegt habe. AHL in Hershey, glaube ich, war ich gehockt und dann hat es geheißen, ja, du musst nach Philly fahren. Philly ist ja gleich ums Eck. Es ist jetzt wie wenn du von
wieder ums Eck.
Rosenheim nach Minger fährst, so ungefähr zum Spielen. Okay. Also von daher hat das passt, bin mit dem Auto rübergeschossen. Und dann war das Spiel eigentlich ist gleich, ich glaube, dass wir gleich 2 Tore gekriegt haben und dann zweite, dritte gleich nochmal, Anfang gleich ein Dritts und dann wirklich hat es gleich nochmal gescheppert und dann war es 4-0 und dann Trainer rübergeschaut und ich so, so jetzt nein. nein, brutal nervös gewesen, neinkupft. Aber wie ich da auf das Tor dann zugefahren ist, weil du im zweiten Drittel ist ja das Tor auf der anderen Seite und musst ja dann durch ein Stück gefahren, habe ich es eigentlich gar nicht glauben können. Jetzt spielst du ja Philadelphia. Normalerweise nur immer aus der Playstation kennt oder im Fernsehen. Jetzt stehst du auf dem Eis mit den Jungs und in der Kabine. Obi habe ich ja damals schon ein bisschen kennt. Mhm. Plötzlich steht dann er beim Face-Off dort beim Bulli und ich stehe hinten drin und denke mir, wow, ich kann jetzt nicht sein, jetzt zwickt mir mal jemand bitte, dass ich aufwache. Aber war sehr, sehr, ja, kann ich mich noch gut erinnern. Mhm. Ja.
Hast du dann später beim nächsten Spiel oder daheim denn irgendwann einmal das volle Programm gekriegt für einen Rookie mit Einlaufrunde oder sowas?
Nein, das hat es eigentlich. Das haben sie bei mir nie gemacht. Also Einlaufrunde, oder kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht erinnern, weil das erste Mal, wo ich gestartet bin, war dann gegen die Islanders, also in Long Island. Aber das haben sie, glaube ich, bei mir gar nicht gemacht. Natürlich, also wir haben Rookie-Party jetzt, ja, das ist ja Tradition in der NHL, dass halt die Jungen Essen zahlen für die alten Spieler und dann halt die Feier danach. Und das müssen sie halt übernehmen, aber ansonsten hat es jetzt da eigentlich keine Besonderheiten gegeben.
Bis 2018 warst du dann in Washington, hast in der Zeit einen Stanley Cup gewonnen. Wie war das denn rund um diesen Stanley Cup, diese Euphorie in der Stadt, im Verein?
Ja, also wie ich vorher schon gesagt habe, wir hätten die Jahre zuvor gewinnen müssen, weil wir eigentlich eine bessere Mannschaft die Jahre zuvor gehabt hätten auf dem Papier. Warner President's Trophy haben wir 2-mal gewonnen, also wirklich Top-Mannschaft in der Liga und dann haben wir halt in die Playoffs 2-mal gegen Pittsburgh verloren. In dem Jahr, wo es eigentlich nicht so sein sollte, haben wir es dann gewonnen und die Euphorie um die Stadt, also ich habe da Fotos auf dem Handy, wo wir, wie wir den Zug dann auch gemacht haben mit dem Stanley Cup. Es gibt ja die National Mall, also es ist ja vor dem Kapitol bis zum Obelisken, da ist ja eigentlich ein Park und eine Wiesn und wie wir da abgebogen sind, haben wir uns gedacht, wow, Dienstag in der Früh um 8 Uhr, wie viele Leute werden denn da kommen, es muss ja jeder arbeiten und dann sind wir also auf die Straße vom Weißen Haus bis zum Kapitol hintergefahren, Constitution und dann sind wir abgebogen und dann ja, waren da ein paar Leute und dann sind wir auf die richtige Hauptstraße gekommen. Dann waren dann da lauter, wie viele Leute da waren, das war unglaublich. Und dann 600.000 Leute auf dem Platz, nur um es da zu befeiern, war Wahnsinn. Also die Euphorie in der Stadt von Runde 1 bis zur Feier war, ja, kriege glaube ich immer noch Gänsehaut, weil es dann doch der erste Cup war in der Geschichte und da Teil dabei zu sein, man glaube ich.
Es war ja also ein bisschen die Geschichte um Ovechkin, der natürlich ja unbedingt diesen Pokal mal in Händen halten wollte. War das auch in der Mannschaft so ein bisschen, machen wir es auch für ihn oder war das so hinten dran gestellt irgendwo?
Ja, das war jetzt nicht der Motivationspunkt, sondern ja, der Motivationspunkt, also jeder will ja gewinnen, nicht bloß der Obi, aber Obi ist ja einer der beste oder der beste Torschütze, den es jemals gegeben hat, auch in dem Zeitalter. Und jetzt hat er die Chance an Gretzky, seinen Rekord zum Knacken. Unglaublicher Spieler, unglaublicher Kapitän. Und wir haben halt das, ja natürlich machen es wir für unseren Kameraden, für unseren Kollegen, der wo neben uns hockt, aber wir machen es auch für die Stadt und für den Verein und für das werden wir erzeugt, dass wir gewinnen. Und es gehört ein Haufen Glück auch mit dazu. Und hat mich auch gefreut, dass ich oder ich freue mich extrem, dass der Obi auch auf das Ding dann auch in die Höhe stemmen hat können, weil mit dem, glaube ich, hat er sich unsterblich gemacht und in die Hall of Fame und hat dann doch einen extrem hohen Stellenwert drüben in Amerika.
Mhm. Unvergessen natürlich die Pokalfeier in Rosenheim. Im Mangfallpark, es war nicht so viel Leid wie in Washington. Wenn man jetzt sagt, okay, Pokalfeier in Rosenheim, was schießt du als erstes durch den Kopf?
Welche Erinnerung? Boah, so viele Sachen. Eigentlich der ganze, der alle zwei Tage. Also normalerweise kriegt man ja den Cup bloß für einen Tag. Du holst ihn da früh ab und dann am Abend um 12 Uhr gibst du ihn wieder ab. Aber ich habe das Glück gehabt, dass die vom Zeitplan her dann weiter nach Russland geflogen sind. Also ich habe zwei Tage gehabt. Die sind um zwei Nachmittag gelandet oder um eins und Mittag. Dann habe ich ihn abgeholt. Also es sind sehr viele Momente in Erinnerung. Erst einmal, dass ich ins Rosenheimer, also ins Eisstadion bringen habe dürfen, dass ich in der Mitte in den Bulli-Punkt setzen habe können. Das hätte ich mir nie gedacht als Kind. Das war ja immer das Ziel. Ich habe immer die Highlight-Videos irgendwie verfolgt, nur auf wie heißt denn HBR?
VHS-Kassetten.
Ja, genau, haben wir immer angeschaut und dann DVDs war es ja damals dann noch und ich hätte mir das nie gedacht, dass das der Pokal oder das Ding irgendwann mal nach Rosenheim kommt und dass ich das mitnehme oder dass ich dann derjenige bin, dass der halt dann dem Nachwuchs auch präsentieren darf und das, den Cup mit nach Rosenheim, dann auch mit den Fans, das zum Teilen hinten auf der Wiesn. Und ein weiteres Highlight war dann auch zum Feiern mit den ganzen Trainer, die wo mich über die Jahre Trainer, Teamkollegen, Leute, die mich unterstützt haben, mit meiner Familie, Freund, auch dann danach teilen habe dürfen und den Moment, mit denen ich auch feiern habe dürfen. Aber das vergeht dann auch so im Flug und es ist so viel los. Am nächsten Tag sind wir dann aufgewacht um 7 Uhr, um 6 Uhr und sind hoch Ries aufgefahren, haben den Cup am Berg aufgetragen und da haben wir dann gedacht, das kann ich nicht sein, dass wir zu denen am Berg aufgetragen mit die Kühe links und rechts neben uns. Und gestern war ja wieder campen waren und denke, ja, also wir sind ja fast ums Eck gestanden mit dem Ding. Also das war in dem Moment wie ein Traum und das realisierst dann erst ein paar Jahre später, aber in dem Moment ist das auch so schnell vorbei, weil der Tag auch so durchgetaktet ist, weil du halt das Ding auch mit so viel Leid teilen möchtest und auch was Besonderes machen möchtest und ist ja dann auch nicht jedes Mal, dass der nach Rosenheim kommt.
Mhm. Viel Leid schlafen ja mit dem Stanley Cup. Mhm. Hat er bei dir auch einen Platz im Bett gehabt?
Nein, also wir waren tatsächlich, es gibt ja eine Regel mittlerweile, dass ja die Cupkeeper, also es gibt ja zwei Leute, die wo immer mit dem Cup unterwegs sind, dass ab 12 Uhr halt die heimfahren, weil nach 12 Uhr passiert nur meistens immer Sparen und deswegen haben sie die Regel da in Stand gesetzt und du kannst dann in der Früh um 6 Uhr, glaube ich, machen sie dann wieder auf, also ab 12 Uhr mussten abgeben.
Du hast da keine Kugel Eis draus gegessen.
Nein, ich habe jetzt auch keine Kugel Eis draus, ich habe ein Bier, Bier haben wir reingefüllt, aber nein, ich habe jetzt da auch nichts, keine Kugel Eis, ich habe jetzt da nichts rein.
Ja, danach bist du nach Colorado, auch immer Favorit auf den Titel gewesen. Aber da hat es jetzt noch nicht geklappt, im zweiten Stanley Cup.
Ja, nein, leider nicht geklappt. Dann einmal waren wir ja in der Bubble. Ein sehr durchwachsenes und auch erfolgreiches Jahr. Also in Colorado auch viel gespielt. Haben auch ein bisschen so den, das war ja damals aus Colorado, oder aus Washington als Backup zum Kommen und dann in Colorado praktisch die Chance, dass du Nummer 1 werden hast können, weil Holtby war ja dann doch viele Jahre in Washington und hat noch Vertrag gehabt und hat Stanley Cup gewonnen und ich wollte halt immer Nummer 1 werden und die Chance war halt in Washington halt nicht immer so da und in Colorado habe ich dann die Chance gekriegt und habe das auch gemacht und wir waren ja sehr erfolgreich, dann auch Vezina nominiert, sehr geile Zeit. Colorado hat mir unglaublich gut gefallen, nicht jetzt vom Eishockey her, sondern auch von der Stadt und von der Umgebung her. Und wenn es bei mir irgendwann einmal nicht mehr ist mit dem Eishockey, dann werden wir wahrscheinlich auch wieder zurückziehen nach Colorado oder nach Wyoming. Und so ein bisschen gelernt, Nummer 1 Torwart zu werden in Colorado.
Ich kann mich noch genau erinnern, das Spiel habe ich mir damals sogar angeschaut. Es waren Playoffs, du weißt nicht mehr welches Jahr es war, aber du hast dich verletzt.
Ja, es war in der Bubble, gegen Dallas haben wir da gespielt. Es war auch Spiel 6, glaube ich. haben wir gegen Dallas, habe ich mich verletzt, ja, Doktoren. Aber in dem Jahr haben sie mehrere verletzt.
Ja,
wir haben gespielt, haben dann auch, glaube ich, 4 Monate Pause gehabt, haben dann wieder weiter gespielt und haben innerhalb von, ja, 30 Tagen, glaube ich, 15 Spiele gehabt. Und wenn du 4 Monate Pause hast, ohne Vorbereitung, war das, ja, haben sie mehrere verletzt. Nicht der idealste Zeitpunkt, würde ich mal sagen, aber gehört mit dazu zum Sport. Haben dann auch leider verloren gegen Dallas und sind ausgeschieden.
Ich merke, du weißt noch ziemlich viele Spiele und Ergebnisse und alles. Bist du da so einer, der
das ist? Ja, also ein paar sind dann schon, bleiben im Kopf hängen, aber es gibt ja Spieler, die, oder auch bei der WM, wenn ich mit Müller mal geredet habe, die kennen das ganze Spiel, was da passiert ist. Keine Ahnung, also ich kenne
bloß das Ergebnis. Der hat doch viel mehr Spiele
im Laufen. Ja, nein, aber es gibt Spieler, die wo er irgendwo dann, ja, was der gesagt hat oder was da los war oder irgendwie eine Story zu dem Spiel, da denke ich mir, sag mal, wie kennt ihr euch an das alles erinnern? Also bei mir blendet es dann auch irgendwo zusammen, aber ein paar Spiele
vergisst man nicht.
Ja, vergisst man nicht.
Ja, ja, jetzt hast du knapp 400 NHL-Spiele hinter dir, das sind insgesamt 13 Jahre.
Ja.
Im Schnitt 91% gehaltene Schüsse. Rund 2,6 Gegentore pro Spiel. Mhm. Zufrieden?
Ja, besser geht immer, würde ich mal
sagen. Ja. Bedeuten dir so eine Statistiken was?
Ja, eigentlich nicht, weil das hat sich ja alles verändert. Also damals war das, wie ich angefangen habe, ja, Statistik, aber so, wie die Spiel sich ja entwickelt hat die letzten 5 Jahre, die Spiel ist immer schneller geworden, Jungs trainieren immer besser, schießen immer härter, es fallen dann doch auch mehrere Tore, vom System her wäre er anders gespielt. Statistik, ja, natürlich ist wichtig für einen Torwart, schau mal drauf, ja, aber im Endeffekt bringt es eigentlich nicht viel. Was ich jetzt persönlich oder die Statistik, die ich immer interessant finde, das ist, was sind die gefährlichen Schüsse, weil jetzt kann einer von der roten Linie rein schlänzen und du den fangst und das zählt zur Statistik mit dazu, aber das ist halt eigentlich eine Routine, Dings, wie wenn du die Tür halt aufmachst, so ungefähr, also und wieder zu erfolgreich machst. Also das zeigt halt dann auch nicht, ob der Schuss gefährlich war oder nicht. Und ich finde halt, es gibt ja eine neue Statistik, wo die Schüsse auch in gewisse Zonen aufteilt werden und die Qualität von Chancen dann auch bewertet werden. Und das für mich ist die interessantere Statistik, weil ich da eigentlich erfolgreicher bin wie in die anderen. Und je mehr gefährliche Schüsse du hältst näher an die Dorten, desto besser ist es ja auch für die Mannschaft.
Hast du das im Kopf, diese Statistik, mit die, von wo die Schüsse kämen? Gibt es da besondere Seiten
bei dir? Also da gibt es Seiten, ich weiß aber jetzt auch gar nicht. Ich schaue da auch nicht drauf, weil so Statistiken unterm Jahr scheinen eigentlich gar nicht. Oh, ich versuche eigentlich mein Spiel zu machen. Und es ist ja jede Situation dann doch irgendwo anders. Also es gibt kein Tor, das wo zweimal fällt ungefähr. Es ist dann ein anderer Spieler, anderer Winkel, andere Schusshaltung. Dein Mitspieler, dein Verteidiger macht was anderes, du stehst woanders. Also es gibt nie dieselbe Situation. Und als Torhüter haben wir immer die Regel, oder wir haben ja drüben in Seattle, kein Schuss darf die 1 gegen 1 reingehen. Also wenn er abgefälscht ist, ja, kannst du nichts machen. Wenn er irgendwo verdeckt ist, ja, kannst du was machen und so unterteilen wir das. Aber wenn du eine klare Schusslinie hast und du das Ding reinlässt, dann geht es halt auf die. Und wenn du das eliminieren kannst, dass du solche Tore reinlässt, dann haben wir als Mannschaft eine gute Chance. Und dann gibt es halt Sachen, die kannst du halt nicht kontrollieren. Gehen halt rein, geht rein, was sollst du machen.
Du hast gesagt, das Spiel hat sich natürlich verändert. Wie sehr hat sich dein Torwartspiel verändert?
Ja, schon ein bisschen, aber jetzt nicht brachial, würde ich sagen. Schwer zu erklären jetzt über einen Podcast. Ja. Stellungsspiel, würde ich mal sagen, hat sich verändert, um die Spur ein bisschen zum Lesen, weil damals war ja alles North-South, also alles Hoch- und Runtergang, und jetzt ist ja alles mittlerweile alle Pässe, jede Aktion von den Spielern versuchen die ja West-East oder seitlich zum Spulen, ja. Und das ist dann für einen Torhüter mehrer Weg, dass du von A nach B kommst oder von einer Seite auf die andere Seite. Von daher hat sich ein bisschen mehr verändert, wie ich die Spur lese, wie die Tiefe, wie ich stehe, hat sich dann ein bisschen verändert. Aber ansonsten eigentlich nicht viel.
Wie schaut es mit der Ausrüstung aus? Ich meine, Spiel verändert sich das auch?
Jetzt fragst du mich, also ein gutes Thema. Ja, nein, weil ich spiele, glaube ich, schon seit 20 Jahren dasselbe. Okay. Es gibt Torhüter.
Wirklich eine leichtere Ausrüstung.
Ja, nein, also verändert sich ja dann doch irgendwo die Ausrüstung, aber ich spiele immer nur die Schienen, die wo ich im ersten Jahr gespielt habe. Lafave, ich spiele immer nur eigentlich dasselbe Zeug. Ich bin jetzt da nie irgendwie ein Torhüter, der wo irgendwas Neues rauskommt, das Neue probiert oder das Leichtere probiert, sondern mir taugt das, was ich habe. Die Ausrüstung wird leichter, aber es ist immer nur dieselbe Schiene. Ja. Die wird halt dann einmal vielleicht ein bisschen dünner. Aber ich bin da wirklich oldschool und ich spiele mein Zeug. In der NHL braucht man dann doch ein paar Sachen. Also ich brauche sehr viel Schienen und sehr viel Fangen im Jahr, weil wir sehr viel trainieren. Und dann, wenn du im Training 400 bis 600 Schüsse kriegst, dann hält halt die Fanghand dann doch nicht so lang. Also von daher wechseln wir sehr oft durch.
Wie schnell kommst du in der Ausrüstung?
Also wenn ich es jetzt anziehe, wenn ich ganz schnell bin, glaube ich 10 Minuten. Ein bisschen weniger, manchmal an einem guten Tag.
Also wenn es pressiert, geht es auch noch schneller,
oder? Wenn es pressiert, geht es schneller. Aber ich bin da eher der, wo sie eigentlich mehr, oder ich lasse mir immer gern Zeit und schaue, dass alles passt.
Weil du hast ja gesagt, du bist ja dann auch bei den Spielen früher am Stadion und kannst das dann alles in Ruhe machen wahrscheinlich.
Wenn wir um 7 da sind, dann schaue ich, dass ich um 4 oder um 10 vor 4 im Stadion bin. Schlägertape, Aufwärmen, Krafttraining, Behandlung, Ausrüstung nochmal. Alles präpariert, dass ich halt dann, wenn es einmal zeitlich knapp wird, halt nicht rumwurschtel und schnell irgendwie da. So habe ich ja meinen Rhythmus und meinen Ablauf und dann kann ich mich aufs Spiel konzentrieren.
Gibt es denn, wer war bis jetzt der talentierteste Spieler, mit dem, was du zusammengespielt hast?
Gibt es so viel. Also in der NHL gibt es wirklich so viel. Ja, klar, Ovechkin, weil der halt einen brutalen One-Timer hat, einen brutalen Schuss. Dann Leon bei der WM. Da kann ich, glaube ich, jetzt von jeder Mannschaft, mit denen bei jeder Mannschaft, die ich gespielt habe, kann ich 5 oder 6 Spieler rauszählen. Also die sind so gut in dem, was sie machen, auf eine andere Art. Also jeder Spieler ist dann doch irgendwo wieder anders, offensiver, defensiver. Einer Bulli, der Sturmi bei der WM, der gewinnt fast jedes Bulli oder jedes Bulli gewinnt. Also habe ich auch schon oft nicht mehr gesehen. Und dann gibt es Leute, die wo halt, von denen du halt nicht viel siehst, aber die machen halt alles richtig. Also die schießen jetzt keine brutalen Tore, aber die machen halt alles richtig. Und die sind halt jedes Mal auf der richtigen Position, bei jeder Situation, was im Eishockey auch sehr schwer ist, mit abgefälscht und dann brennt er mal da und dann ist der Spieler mal schneller und dann fällt der hin. Also da gibt es wirklich
so viel.
Du hast Ovechkin schon angesprochen, was auch die mich jetzt interessieren würde. Er macht ja die meisten Tore aus seinem Wohnzimmer, aus dem linken Bullikreis. Ja. Wenn man so lange mit ihm zusammengespielt hat wie du, kann man das dann parieren? Kann man den Schuss halten?
Ja, jeder weiß ja, dass er, was er macht
Aber es funktioniert.
Also aus Torhüter, wenn du dann nochmal einen Schritt weiter rausgehst, ja, kannst du ihn halten oder nicht, aber du kannst auf die Distanz bei der Geschwindigkeit auch nicht reagieren. Mhm. Also du musst halt dann wirklich so mathematisch gut stehen, dass er die halt trifft und dass halt auch kein Platz mehr hinter dir ist, dass er halt reingeht. Aber manchmal, wenn du reagierst, dann schießt er halt durch und die Kunst bei ihm ist ja nicht, er trifft oder durch seine Biegung und sein Flex oder seine, weiß gar nicht, wie man es deutsch sagt, die Hebelwirkung am Schläger praktisch, die ist ja so extrem, dass die Scheiben vom Schläger ja nicht gerade, die fliegt nicht gerade, sondern die dreht sich dann so. Und wenn die Scheibe halt so dreht, dann fliegt die nicht oder dann hat die keine gerade Fluglinie, sondern die tippt halt dann einmal und dann geht es wieder auf. Es ist wie so ein Würfelball. Wenn du den schmeißt, dann dreht sich der und das ist bei ihm das Schwierige. Und du musst halt erst heute einfach nur gut in Position sein, weil der schießt so hart, der schießt durch deine Arme durch oder durch deine Füße.
Das ist wie beim Fußball mit dem Arjen Robben gewesen. Ja. Du weißt genau, was er macht.
Ab und zu siehst du einmal einen Ball fliegen und der fliegt halt dann so. Und genau so ist bei Meisig, bloß weniger Reaktionszeit.
Wir sehen die auf Instagram auch Fotos natürlich so oft mit Pferdl. Du hast einen Hund, dein Haus, ich habe es miterlebt, weil ich die Besucher habe dürfen, ist am Waldesrand. Was bedeutet Natur für dich?
Ja, es ist für mich der Ausgleich. Also ich bin in der Natur bei uns aufgewachsen, ich war immer draußen, Damals hat es nicht viel Handy gegeben oder iPad, deswegen immer auf dem Spielplatz gewesen. Und in der NHL oder auch drüben in Amerika extremer Ausgleich. Für mich ist das Leben und Seattle hat so viel zum Bieten von der Natur her, egal ob du auf dem Wasser bist, fischen, in die Berge, auf dem Pferdl mit dem Hund, wie du schon angesprochen hast, wir haben einen Hund, also und auch mittlerweile jetzt ein Pferdl und haben auch mit der Auffangstation 42 Pferdl, die wir rein haben, und für mich ist das eigentlich in dem extremen Spielplan, jeden Tag, wo wir nicht spielen, ein super Ausgleich, auch vom Kopf her, frischen Wind und Energie zum Sammeln und sie auf das Pferd und im Steuer dann zum Konzentrieren, und macht mir Spaß.
Du hast gerade gesagt, ihr habt eine Pferdeauffangstation. Wie ist da die Geschichte dahinter?
Ja, ich habe ein bisschen in Colorado angefangen. Der Spätzl von mir, Andreas Seppi, Tennisspieler aus Südtirol.
Kein schlechter
Tennisspieler. Ja, ist jetzt auch schon in Rente, aber der hat richtig Gas gegeben und hat, glaube ich, nur einer, Roger Federer, hat mehrere Grand Slams Teilnahmen wie er, und war auch, seit 2003 war der dabei, oder 2002 müsste jetzt lernen, also viele, viele Jahre Tennis gespielt und richtig, richtig erfolgreich, und die haben in Colorado, haben damals über den Kasi kennengelernt.
Mhm. Christopher Kasi.
Genau. Ja. Haben die in Colorado eine Ranch und die wollten sie vergrößern, und dann sind wir hingefahren, haben uns die Ranch angeschaut, und mit der Ranch waren halt 110 Pferdl oder so gekommen, und dann reizt halt aus durch die Prärie in Colorado, und das hat mir damals so viel Spaß gemacht, dass ich dann immer in ein Tierheim gefahren bin und geschaut habe, wo kann ich Pferdl streicheln, wie kann ich vielleicht da mal reinkommen, und dann bin ich nach Seattle gekommen und habe halt sofort geschaut, weil die Zeit ja dann zu knapp war und auch mit Covid hast du nichts machen können in Colorado. Und in Seattle dann gleich geschaut, und ich wollte schon immer Pferd haben, bin dann da über die Tierauffang oder in die Pferdeauffangstation gestolpert, war dann auch gleich am nächsten Tag drin, und ja, mittlerweile organisieren wir die ganzen Charities und alles und sind da mit dabei und versucht da so ein bisschen zum Helfer, wo es nur geht, und ein bisschen die Leute zum Informieren, was wir machen, und wir machen praktisch, oder wir kriegen vom Tierschutz auch Pferdlreide, wo irgendwo geschlagen werden, verhungert worden sind, verhungern irgendwo im Bad oder im Dreck stängern, schon seit 4 Jahren nicht mehr fast am Krepieren sind. Die kriegen, da kommt der Tierschutz dann und sammelt die Eier, und wir sind so quasi die erste Anlaufstation. Und es gibt da viele wilde Pferdl in Amerika, die wo dann umeinander laufen und mit Hufen, die kriegen dann wir praktisch die ganz krassen Fälle und bilden die dann wieder aus und geben die dann wieder zur Adoption frei, wenn die wieder so weit sind und wenn sie die wieder an die Menschen gewöhnt haben, dass die Menschen dann wieder vertrauen können, und wir geben die zur Adoption dann wieder frei, damit die ein gutes restliches Leben auch haben können.
Mhm. Bildest du auch schon aus, oder bist du jetzt nur dabei?
Nein, ich bilde nicht aus. Also ich bin dann noch mehr am Lernen, da muss ich noch sehr viel lernen, wenn es dann an die wilden Mustangs geht und das halt dann, wenn die noch nie einen Menschen gesehen haben, noch nie berührt worden sind. Also da wirst du halt dann auch nicht in dem Roundpen stehen mit denen, das ist ja halt zu gefährlich. Da habe ich noch, ich bin ja nicht ein beruflicher Pferdetrainer, sondern habe dann doch irgendwo den Fokus Eishockey, und das muss dann alles irgendwie sicher ab. Gewickelt werden. Also ich helfe sehr mit, mache die ganzen Charities, organisiere, schaue, dass ich auch mehr Sponsoren mit dazu bringe, und habe halt auch angefangen, wenn man so jetzt auf gut Deutsch sagt, zum Scheiße schaufeln, habe so angefangen und bin halt dann auch, habe immer mehr gemacht. Jetzt lassen sie mich ab und zu einmal hier, und mein Spätzl, der ist der Pferdetrainer, der sagt mir das eine oder andere. Aber da bin ich eher ein bisschen im Hintergrund, wenn es ums Trainieren geht, weil da kenne ich mich einfach noch nicht so gut aus.
Also noch nicht der Pferdeflüsterer?
Nein, noch nicht. Gibt es mir noch ein paar Jahre, dann,
okay.
Dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Ja, du hast ein eigenes Pferd.
Mhm.
Name?
Tucker. Tucker ist 19 Jahre alt, habe ich von meinem Freund, der Trainer ist, habe ich gekauft. Tucker ist damals in Montana aufgewachsen, auf einer Ranch. Ranch Horse, also wirklich Ranch Horse, und Sattel habe ich jetzt letztes Mal gekriegt, meinen eigenen Sattel, ganz cool, Ja, ich bin eigentlich wirklich jeden Tag im Stall und mit ihm macht es Spaß, er ist sehr ruhig und deswegen macht es das Ganze ein bisschen, natürlich muss man aufpassen, aber er ist sehr ruhig und ich kann ihm vertrauen und von ihm habe ich sehr viel erlebt, also er wird jetzt da nicht nervös, wenn irgendeiner mit dem Auto vorbeifährt oder wenn er irgendwas sieht im Feldl, von daher macht es Spaß mit ihm, ja, jeden Tag dort. Ja.
Wenn jetzt einer nervös wird, das muss jetzt ich mal kurz erklären, dann war es ich, und zwar, wie wir die besucht haben, wenn ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben im Januar war ich mit zwei Spätzeln und habe die Gelegenheit genutzt, ich war in den USA und habe dich besucht in Seattle und mir, der Peter, der Tobi und ich, wir sind gut aufgenommen worden bei dir. Ich war bloß einen Moment einmal nervös, wo wir kurz bei dir daheim waren und wo du dann gesagt hast, geht's für ja nicht aus in den Garten, weil da ist der Hund.
Ja, der Hund, der Leo. Ja, Leo auch. Mittlerweile ist er auch 8 Jahre alt. Wir haben einen Leo aus Kuwait, oder der ist damals, haben wir in Washington adoptiert, aber er ist aus Kuwait, ist er gekommen. Und ja, auch vorher ein schlechtes Leben gehabt. Mhm. Wir haben ihn dann aufgenommen, adoptiert und haben ihn dann mitgenommen aus Washington über Colorado und dann auch nach Seattle. Und er hat sich so gewohnt an uns und will uns so beschützen, dass er halt für viele neue Leute, die er nicht kennt, nicht ganz so freundlich rüberkommt. Was ja wieder gut ist, wenn ich jetzt nicht daheim bin, aber ja. Er glaube ich, kapiert noch nicht so ganz, dass halt jetzt keiner mehr was da will und ja. Da sind wir gerade so ein bisschen, dass wir ihm Vertrauen kennen mit fremden Leuten, die er noch nie kennengelernt hat, aber so ist ein super Hund. Ich bin mit ihm immer draußen. Aber er hat sich jetzt er will uns zu sehr beschützen, was ein bisschen anstrengend macht für uns. Ja, aber nein, da fällt sich nichts. Also, jetzt
also wir sind gut rausgekommen.
Hast du noch mal Glück gehabt.
ja, du hast gesagt, die Charity-Events, du bist da dann, wenn du auch im Sommer in Seattle drüben bist, bist du da ganz gut eingebunden. Aber das ist ja dann auch so, du bist ein bisschen dann Testimonial von den Kraken. Du bist wahrscheinlich so mit der einzige Spieler, der dann im Sommer auch dort ist und sie zwackt. Ja. Ich glaube, du nimmst da schon eine explodierende Stellung im Sport in Seattle.
Nein, das schon. Auch durch das Covid, ja, versuchen wir halt. Wir haben halt auch nicht viel Zeit, oder? Auch nach der Saison, es fliegt halt dann auch jeder heim und ich glaube, ich bin ja oft auch in Rosenheim und sehr lange in Rosenheim, aber dann auch im Sommer halt der Einzige, der wo in Seattle bleibt. Und man kann halt auch unter der Saison schwer viel zurückgeben an die Community, an den Umkreis, an Schulen. Geht halt auch nicht, wenn man jeden zweiten Tag spielt oder fliegt. Und das ist mir dann auch schon wichtig und da habe ich jetzt auch kein Problem, sowas zu machen. Jetzt geht es dann wieder nach Alaska. Da fahren wir mit ein paar Dauerkartenbesitzer und ein paar Sponsoren und Eigner von der Mannschaft fliegen wir nach Alaska zum Fischen. Und dann bin ich mit Salvation Army bin ich Partner. Wir machen viel für Kinder in Seattle, die wo gerade einmal zur Schule gehen können, wo sie jetzt nichts zum Ozean leisten können. So, da machen wir sehr viel mit den Kindern und unterstützen wir die.
Man merkt es aber auch, wenn man im Stadion ist, in der Arena. Ich glaube, jetzt das zweite Trikot bei den Fans von Seattle war ein grober Trikot.
Nein, das freut mich, dass das so ist und ich versuche halt was zurückzugeben an die Stadt und versuche die Kids und auch viele Organisationen auch zum helfen, weil die geben uns den Support das ganze Jahr und helfen uns und unterstützen uns und schauen Spiele an und kaufen Trikots und da versuchen wir so viel zurückzugeben, wie es nur möglich ist.
Du hast eins schon zurückgegeben an die Leute. Den haben wir gerade da. Ja. Den hat es dann auch gerade zu dem Spiel gegeben, wo ich besucht habe. Den Stein, also Maßkrug oder genau. Halbe Krug ist es eigentlich eher, den du entworfen hast, den hat es für die Fans dort gegeben. Es ist ein Bierkrug, es ist ein Philipp Grubauer Krug, es steht Hopfen und Malz, Gott der Holz drin, glaube ich, oder? ja, wie bist du auf die Idee gekommen und du hast den selber ein bisschen mitgestaltet.
Der Verein, der gibt ja nicht jedes Spiel, aber ab und zu machen die ja immer so Giveaways, dass halt die ersten 5.000 oder 10.000 Fans kriegen halt ein Fanderl oder kriegen einen Rucksack oder kriegen einen Schal. Oder. Mhm. Und in dem Fall haben wir halt gesagt, im Sommer war das damals, sie würden gerne einen Bierkrug machen. Und dann haben sie mir einen halt gesagt, aber der hat halt Vogelwild ausgeschaut. Und dann habe ich gesagt, also Leute, bitte, wenn wir das machen, dann machen wir das schon gescheit.
Ja, weil dein Name
ja
dahinter
ja, steht. Ja, genau, also. Und da geht es um die Erde her, wenn wir schon aus Bayern kommen, dann machen wir das schon wirklich gescheit. Und dann habe ich halt vom Flötzinger, habe ich damals nur ein paar Biergerüge gehabt, dann habe ich die auch mit drüber, die habe ich schon, keine Ahnung, seitdem ich drüben bin, habe ich die immer drüben so als...
Na, wenn Gäste aus Bayern kommen, oder?
Genau. nein, und dann habe ich das denen gegeben und dann haben wir halt das halt so ein bisschen zusammengeschmiedet. Der Krug, der ist eigentlich super geworden. Wir haben dann auch das Logo designt und den Hopfen auch drauf gemacht, dass das also wirklich ein bisschen ja, bayerisch ausschaut. Und haben halt dann 10.000 Fans, haben halt dann die ersten 10.000 Fans, die wir in der Halle waren, haben halt dann den Bierkrug gekriegt. Und ich glaube, dass der brutal drüben angekommen ist, weil so viele Leute fragen mich nach dem, aber die werden nicht mehr gemacht. Und
die wichtigste Frage hat der Papa auch angekriegt.
Und die haben jetzt auch angekriegt, nachdem jeder andere auch angekriegt hat, der Papa auch angekriegt und Mama. Aber ich habe drüben noch ein paar und die versuche über die nächsten Monate und auch rüber zum Schicken und mitzunehmen, weil es dann doch irgendwo ja, was Besonderes ist, auch für uns. Ja. Trinkt ja dann doch jeder ein Bier irgendwo oder einen Späzi, den man reinfüllen kann. Und von daher hat das, war das ein sehr erfolgreicher Bierkrug.
Ich habe in einem Interview gelesen, da kommt noch ein bisschen was, da ist noch ein bisschen was in Planung.
Ja, jetzt, wir haben einmal so ein paar Ideen wieder in den Raum geschmissen, aber der Bierkrug, der ist halt schon extrem gut angekommen. Und jetzt schauen wir, ja genau, jetzt müssen wir jetzt, ja, da, es gab jetzt schon ein paar Ideen, aber da schauen wir mal, was noch möglich ist und was auch der Verein in Lizenzen und alles, was er rausgeben möchte und was die auch machen möchten. Also.
Jetzt nur mal so ein kleines Geheimnis bei meinem Besuch. Du hast uns ja dann kurz einmal in deinen Keller geführt. Mhm. Da stehen Schläger von dir, da sind Fanghandschuhe. Mhm. Deine Masken sind auch da. Also das hebst du schon alles auf, oder?
Ich hebe alles auf. Mittlerweile haben wir die Pudel auch aufgehängt, die wo am Boden die ganze Zeit rumgestanden sind.
Das war noch vom Stanley Cup in 2018.
Ja. Nein, ich versuche wirklich aus jedem Jahr meine Schienen und meine Fanghand zu behalten und auch die Masken. Weil es dann doch die Masken zum Beispiel es geht sehr viel Zeit und ja, es sind sehr viele persönliche Sachen auf der Masken drauf.
Monaco Franzi,
der ist drauf, der ist schon seit 20 Jahre ist er drauf, seitdem ich meine erste Maske im Profibereich gekriegt habe, ist er immer mit dabei. Ja, ich versuche immer was zu behalten, weil das ist ja dann eine Erinnerung ans Jahr, wo wir gespielt haben und fließt dann doch harte Arbeit, viel Schweiß und versuche das so über die Jahre zu behalten und dann ist es auch schön, wenn man mal in Rente ist oder in 50 Jahren zum Singen. Das war die erste Maske, das war die letzte Maske. So war das Equipment damals noch in dem Style leicht und jetzt ist oder schwer und jetzt ist es leichter. Und auch Holzschläger zu Carbonschläger, das dann zum Singen. Sammeln auch viele Schläger von anderen Spielern. Also, wenn ich jetzt mit Ovechkin gespielt habe oder gegen Stamkos oder gegen Crosby, McDavid, dass du halt so Schläger mitnimmst und die halt dann auch sammelst. Das ist nochmal interessant, auch für mich persönlich. Mhm. Und schau halt, dass ich halt alles erhalte.
Trikot habe ich bloß eins gesehen.
Ja, Trikots sind im anderen Raum, die müssen wir auch noch einrahmen lassen.
Aber da war eins von einem Torwartkollegen.
Also mein bestes Geistestrikot, das ich habe, ist vom Robert Müller, Deutschland-Trikot vom Robert Müller, damals Olympia, wie er gespielt hat.
Das ist natürlich unvergesslich, klar. Ja,
und dann?
Ja, ich habe von einem NHL-Torwartkollegen, glaube ich, habe ich eins gesehen.
Von einem NHL-Torwartkollegen. Also ich hätte jetzt bloß das vom Robert und dann vom Brodeur habe ich noch eins. Brodeur,
war das das? Ich glaube, das war
ja,
das.
Okay. Ja, Brodeur. Nein, der ist ja in New Jersey, ist ja der mit dabei und ist auch jetzt nicht Trainer, aber da im Managementbereich. Und Martin Brodeur war ja auch für mich ein sehr großes Vorbild. Ja. Und einer von unseren Betreuern, bin ich dann in die Kabine gegangen und der hat mir das Trikot gegeben. Da habe ich gedacht, was ist denn das her? Das gibt es ja gar nicht. Ja. Ja, du hast einmal vor 3 Jahren gesagt, dass das dein Vorbild war, wie du jung warst. Und dann haben sie mir bei Seattle, da ist dann so ein Kids Day, wo halt die Kinder auch was zeichnen dürfen. Und da zwangs halt dann immer die Fotos von den Kindern oder von den Spielern, wie sie damals 5 oder 6 waren und das Eisig gespielt. Und dann habe ich ein Foto von mir gehabt im New Jersey Devils Trikot und dann hat der das gesehen und hat mir das vorbeigebracht. Da ich denke mal, hey, unglaublich, also vielen, vielen Dank, weil das darfst du normalerweise nie kriegen.
Sondern eine Wertschätzung.
Ja, so Trikots zum Sammeln. Ja, mittlerweile wird das auch so viel, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem Zeug. Ein
größeres Haus. Oder ja, auf der Rennstange, oder? Die
ja,
so.
Ja, nein, aber
da ist dann genug Platz.
Zum Glück riecht es alles gut, aber da, wenn sie im Keller stinken, da mit dem ganzen Zeug, ja. Nein, das wäre alles gewaschen, aber nein. Das macht halt auch Spaß, das dann auch zum Schauen oder für Gäste, die wo halt dann runterkommen, sehen, siehst du auch nicht oft ja. Oder so Sachen. Also, ja, finde ich auch schön.
Gut, was machst du als erstes, wenn du in Rosenheim bist?
Ja, da haben wir Abendessen und dann halt immer so ein bisschen Tournee durch die Fußgängerzone und dann ein paar Späseln besuchen. Mhm. Sind wir immer unterwegs, Freitag, Samstag, ein bisschen Urlaub machen und das genießen. Jetzt machen wir beim Radlfahren einmal. Bin ich mit meinem Späsel und meinem Silvester nach Maxlreuth zum Petter. Gradl und meine Eltern, in die Berg waren wir jetzt. Also es gibt dann doch immer ein Programm, aber es wird auch, ja, man hat ja dann auch nicht viel Zeit, wo ja. Wir das genießen, aber normalerweise immer Stadtmitte, schön Mittagessen mit den Eltern Abendessen und so geht das immer los, wenn man das erste Mal da ist.
Und hauptsächlich wieder Bayerisch reden.
Bayerisch reden, ja. Das stimmt, ja. Hochdeutsch tue ich mir schwer. Aber ja, ich habe ja schon bei der WM jetzt die letzten 4 Wochen viel Deutsch geredet. Und die erste Zeit ist immer, die ersten 2 Tage sind immer schwierig, weil du vom Englischen ins Bayerische kommst.
Hm. Mit dem Essen habe ich jetzt nur noch schnell, wir hätten ja fast schon eine Leberkasse mehr kredenzt.
Das war geil gewesen, ja.
Und du weißt, worauf wir anspielen?
Ja, also... Da müsst ihr mit Sertl noch verhandeln, vielleicht können wir es ja 2 Leberkassemi machen. Dann komme ich gleich. ja, schauen wir mal, wie die Reise noch hingeht.
Es ist schon noch im Hinterkopf.
Ja, nein, das schon. So, wenn es der Körper mitmacht und wenn man dann auf dem Niveau noch performen kann und auch noch Leistung bringen kann, ja, natürlich ist das immer ein Thema. Aber wenn halt irgendwo was kaputt ist und wenn es halt dann auch irgendwo wedert die ganze Zeit, macht es dann noch Sinn. Wenn nicht, aber ich schaue schon, dass das irgendwann einmal noch klappt. Das war schon nochmal Zuckerlei für die eigene Karriere, nochmal das mitzunehmen und dann wird es wahrscheinlich hier vorbei sein.
Zur Erklärung einfach kurz. vielleicht hat es nicht jeder verstanden, du hast letztes Jahr im Sommer im Interview bei uns gesagt, dass du am Ende der Karriere vielleicht für Leberkassemi in Rosenheim nochmal spielen würdest. Ja. Genau, vielleicht machen wir 2 draus, je nachdem.
Aber das war eine am Dock, ja.
Ach so.
Rosenheim hat sich für das Aufstiegsrecht in der DEL beworben.
Ja, habe ich heute gesehen, ja.
Mutig oder einfach pflichtbewusst?
Nein, es muss ja sein, ist ja gut, weil es ist Ringsburg, die haben ja gewonnen, dürfen nicht aufsteigen oder können nicht aufsteigen. Und... Ja, also du weißt ja nicht, die Tabelle war ja letztes Jahr so eng, dann zack, bumm, bist dabei, bist oben mit dabei in die Playoffs, hast die Möglichkeit, dass du aufsteigst, dann reichst das nicht ein, dann war es halt extrem, extrem bitter. Also von daher alles richtig gemacht und ich hoffe fürs Beste.
Letzte Frage. Welche Wahrscheinlichkeit ist her, dass du bei Olympia spielst oder dass du nochmal für die Stables spielst?
Beide sehr hoch. Also erst einmal Olympia auf alle Fälle. Das ist ja nicht so weit weg. Rosenheim müssen wir dann mal schauen. Vielleicht ja nach Olympia in Rosenheim unterschreiben, weil dann ist mein Vertrag, glaube ich, auch ausgelaufen. Und 3 Jahre habe ich noch.
Ja.
Olympia ist ja...
Ja, 2026.
Ja, dann werden es nochmal doch. Ja, vielleicht dann danach.
Olympia war aber schön, weil natürlich in Mailand Cortina.
Ja,
super. Da kann natürlich sehr viel Leute runterfahren. Das ist jetzt nicht, dass du irgendwo in Korea oder sowas rum.
Nein, das war überragend. Wenn man das waren ja dann die ersten Spiele für mich. Wir haben ja die letzten 2 Winterspiele haben wir eigentlich nicht dabei sein dürfen. Und wir sind ja damals, oder bin ich ja aufgewachsen, Olympische Spiele, Eishockey ist ja immer die letzte Disziplin.
Das war der große Traum nochmal, oder?
Genau, das war nochmal der große Traum, weil dann haben wir das auch nochmal gesehen, gespielt, Deutschland bei Olympischen Spielen vertreten. Also die Chance, das wird dann die letzte Chance wahrscheinlich sein, die ich als Spieler kriege. Wenn du dann Coach bist oder irgendwas, ist was anderes. Aber als Spieler wäre das nochmal die letzte Chance, da dabei zu sein. Und das war schon nochmal, dadurch, dass es in Mailand ist, nicht so weit weg, da kannst du mal schnell in der Früh runterfahren. War schon nochmal ein Traum. Das wäre ein Traum, ja.
Jetzt muss ich doch noch mal eine allerletzte Frage stellen. Wenn du mal Coach bist, Ist das da noch irgendwo in der Planung?
Ja, müssen wir mal schauen. Wie drüben das mit der Ranch dann auch läuft. Aber natürlich versuche ich da ein bisschen was auch dann zurückzugeben. In Deutschland, sei es in der DEL in Rosenheim oder bei der Nationalmannschaft oder auch in Amerika. Da muss ich mir noch Gedanken machen, weil ich habe auch mein ganzes Leben jetzt Eishockey gespielt. Vielleicht am Anfang dann einmal kurz einen Abstand gewinnen, dass man einen klaren Kopf nochmal kriegt. Das war mir persönlich auch nochmal wichtig und dass man vielleicht einmal Sachen machen kann, die wo man in der letzten oder in der Karriere halt nicht machen kann, sei es zum Skifahren oder mal da ein bisschen länger daheim zum sein, im Urlaub zum sein, aber natürlich ist Coaching oder Ausbildung immer nur so ein bisschen im Hintergrund, weil in dem bin ich ja auch gut und mit dem bin ich jetzt aufgewachsen und habe sehr viel Erfahrung auch gesammelt, was ich dann auch Torhüter oder jungen Torhütern vielleicht auch mitgeben kann, damit sie auch dasselbe erreichen oder auch genauso rüberkommen, wie ich das schaffe oder wie ich das geschafft habe und auch einer ein paar Tipps zum Geben.
Das war hart gecheckt, der OVB Stables Podcast, diesmal mit NHL-Torhüter Philipp Grubauer, dem deutschen Nationalspieler, frisch von der WM zurückgekommen. Philipp, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja.
Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, erst einmal danke, dass ich da sein darf. Hat Spaß gemacht und vielleicht sieht man den einen oder anderen Zuhörer ja in der Stadt einmal.
Auch wenn du noch da bist, dann.
Ja. Noch eine Zeit bin ich schon noch da.
Okay. Ja, hat gecheckt. Macht natürlich immer weiter im Sommer in loser Reihenfolge. Und dann zum Saisonstart geht es wieder richtig jede Woche los. Und wir freuen uns weiter auf spannende Gäste. Nochmal Dankeschön fürs Zuhören. Servus benannt.
Servus.
Ciao, servus, macht es gut.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.